Köln gilt als eine der fremdenfreundlichsten und multikulturellsten Städte Deutschlands. Das liegt am Karneval, sagen manche, das liegt an der römischen Geschichte, meinen andere. Hatte Colonia doch immer schon viel mit Ausländern und Immis zu tun. Doch auch Köln hat eine rassistische Geschichte und die wird jetzt erforscht vom Verein Kopfwelten gegen Rassismus und Intoleranz. Unter dem Motto Köln postkolonial werden historische Dokumente gesammelt, die belegen, wie die Kölner auf die deutsche Kolonialzeit reagierten. Ähnliche Forschungsgruppen gibt es bereits in Hamburg, Freiburg und Bielefeld. Nun also will auch Köln mit diesem lokalhistorischen Projekt der Erinnerungsarbeit ein bisher wenig beachtetes Kapitel der Stadtgeschichte aufarbeiten. Oliver Zech stellt die Initiative vor.
Unvorbereitete Beobachter hätten ihren Augen nicht getraut. Im Rosenmontagszug 1885 gab es keinen einzigen weißhäutigen Teilnehmer. Mit Schuhcreme hatten sich die Karnevalisten über Nacht in Schwarzafrikaner verwandelt. Heute sehen wir uns zum allerletzten Mal, jetzt geht's nach Afrika, schmetterten die Fußtruppen voll Enthusiasmus, die Kongo-Polka aus der Feder Karl Wirths. Was war geschehen? Kaum ein Jahr vorher, im April 1884, hatte ein Schutzbrief Bismarcks die erste Kolonie Deutsch-Südwestafrika besiegelt. Im Juli folgten Schutzbriefe für die deutschen Kolonien Kamerun und Togo und im November begann in Berlin die Kongo-Konferenz. Ganz Deutschland lag im Afrika-Fieber. Die Rheinländer allerdings nicht mit dem gleichen Ernst wie die Preußen.
Unter Palmen, es ist so poetisch, werden die ersten schwarzen Rekruten einexerziert. Unter Palmen zahlt der Schwarze seine Steuern dem neuen Vaterlande. Unter Palmen übt er, geführt von liebenden Händen, sein freies Wahlrecht aus.
So der spöttische Kommentar der Kölnischen Zeitung über einen Karnevalswagen mit dem vielsagenden Titel »Erste Kolonisationseinrichtung«. Das Aufeinandertreffen von preußischen Staatsvertretern und der afrikanischen Bevölkerung sorgte im Rheinland für einige Belustigung. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen? Die Karnevalisten waren da anderer Meinung. Dennoch gewannen die dem Deutschen Reich einverleibten Länder Afrikas auch für das Rheinland rasant an Bedeutung, erklärt die Afrikanistin Marianne Bechhaus-Gerst.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts gab es 18 Schokoladenfabriken in Köln, angefangen mit Stollwerk. Die brauchten alle Kakaobohnen aus den Kolonien und haben sie auch bezogen. Das Bankhaus Oppenheim hatte Anteile an Plantagengesellschaften. Es gab die Klut-Gummiwerke, die Kautschuk brauchten. Eugen Langen, der hier in Köln ein Begriff ist, weil er zum einen Zuckerfabrikant war, zum anderen die Wuppertaler Schwebebahn erfunden hat, war sehr stark im kolonialen Geschäft und auch in der deutschen Kolonialgesellschaft aktiv.
Die Initiative Köln Postkolonial soll, wie der Name sagt, vor allem jene Phase der Stadtgeschichte in Erinnerung rufen, in der die Deutschen ihre Kolonien bereits wieder verloren hatten. Die Phase nach dem Ersten Weltkrieg also. Gerade die Kölner machten sich, aus wirtschaftlichen Interessen, stark für die Rückgewinnung. So auch in den meisten Biografien unerwähnt Konrad Adenauer, Anfang der 30er Jahre Vizepräsident der deutschen Kolonialgesellschaft.
Das war, denke ich mal, wirklich in Anführungszeichen erstmal eine Frage der Ehre. Die Argumentation lief ja über die sogenannte Kolonialschuldlüge. Das heißt, man sagte, dass die Siegermächte den Deutschen die Kolonien ungerechterweise abgenommen und die Lüge in die Welt gesetzt haben, die Deutschen seien nicht geeignet als Kolonialherren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass da einfach so eine tiefe Kränkung da war durch diesen Versailler Vertrag.
Klingt alles nach Geschichtsunterricht, nach abgeschlossener Vergangenheit. Tatsächlich aber, betont Marianne Bechhaus-Gerst, ist unsere Gesellschaft bis heute vom Kolonialismus beeinflusst. Wirtschaftlich über die nach wie vor bestehende Ausbeutung afrikanischer Rohstoffe, aber auch geistig durch die in der Kolonialzeit ausgeprägten Wahrnehmungsmuster, die bis heute fortwirken. Etwa in André Hellers Zirkusspektakel Afrika, Afrika. Bericht der Kölnischen Zeitung über eine Völkerschau 1885.
Die Zulu-Truppe in Kastans Panoptikum an der Frohngasse übt fortgesetzt ihre Anziehungskraft aus auf das hiesige und unsere Stadt besuchende Publikum. Manche Herren sind sogar Stammgäste bei derselben geworden. Ob's der kleine schwarze Prinz ihnen angetan hat oder die große dunkle Prinzessin, wer mag's wissen?
Diese Bilder, die wir von Afrika haben, sind im Grunde genommen noch die kolonialen Bilder in vielen Köpfen. Um den Kolonialismus zu legitimieren, musste ja im Grunde genommen ein gewisses Bild des Afrikaners, der eben dieser Kolonialisierung bedarf, entwickelt werden. Das heißt, dieses Bild von Afrikanern, die faul sind, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu entwickeln, die barbarisch sind und so weiter. Das sind Bilder, die man entwickelt hat, um sich die Aneignung Afrikas schön zu reden, sag ich mal, und zu legitimieren. Und diese Bilder, das stellt man halt immer wieder fest, prägen noch heute die Vorstellungen, die wir von Afrika haben.